Zwischenrufe machen auf jeden Fall Spaß. Und ja, ansonsten, Herr Kubicki ist da sehr streng, was Redezeiten angeht. Ja, ja. Vor allem, wenn er Feierabend haben will. Aber es ist ja kein Kriterium. Was gesagt werden muss, muss gesagt werden.
Unser neuer Podcast. Essen im Ohr.
Hier ist der Radio Essen Podcast Essen im Ohr, alle zwei Wochen neu für euch und heute mit einer, ja, ich kann schon sagen, Spezialausgabe. Statt ein Gast gleich drei Gäste im Studio, aber es ist keine Band oder eingeschworene Gruppe, sondern es sind eher, ja, Konkurrenten. Alle sind für uns Essener in der Hauptstadt, Mitglieder des Bundestags in Berlin, sagen wir, wie es ist, waschechte Politiker im Radio Essen Studio. Aber halt, wir sind nicht bei Maybrit Illner oder Anne Well, wir sind bei Essen im Ohr und da geht es um die Menschen hinter der Politikerfassade und Fragen wie, wie gehe ich mit den Anfeindungen um, wie sie die Grünen sehr heftig erfahren oder was mache ich, wenn ich am Rednerpult im Bundestag mal einen Schwächeanfall bekomme oder warum lohnt es sich, von einer guten Kriminalbeamtenkarriere in eine Politikerlaufbahn zu wechseln. Mal sehen, ob wir Antworten bekommen. Herzlich willkommen Kai Gehring von Bündnis 90 Die Grünen.
Guten Abend, hallo.
Hallo, Einstiegsfrage für Sie. In der letzten Podcast-Folge war Philipp von der letzten Generation zu Gast, ein Klimakleber aus Katernberg. Würden Sie sich auch fürs Klima auf die Bismarckstraße kleben?
Nein, natürlich nicht, aber es ist offenkundig, dass Klimakatastrophe droht, dass wir mit vielen Wetterextremen zu tun haben. Und ich finde es klasse, wenn Fridays for Future auch demonstrieren, aber wir werden das sehr oft gefragt als Grüne. Beide Organisationen sind keine grünen Vorfeldorganisationen, ja, und Extinction Rebellion und andere, die Klimakleber, das sind Protestformen, die ich nicht gutheiße, sondern hochproblematisch finde. Fürs Klima sind aber nicht nur die Grünen zuständig, sondern alle Kräfte im Deutschen Bundestag, um damit eben auch für Sicherheit und Zukunft zu sorgen.
Willkommen auch an Sebastian Fiedler. Er sitzt für die SPD im Bundestag. Einstiegsfrage: In Umfragen hat sich die SPD halbiert. In manchen Bundesländern ist sie einstellig. Wie viele Flaschen Rotwein brauchen Sie, um das gerade zu verdrängen?
Das brauche ich gar nicht. Also das vieles erklärt sich aus sich selbst heraus und ich bin da eher optimistisch. Wir haben ja erst Halbzeit und abgerechnet wird am Schluss. Und ich glaube, am Schluss wird sich zeigen, wie gut der Kanzler von den Leuten eingeschätzt wird. Und das wird nicht zur Zwischenhalbzeit erledigt. Und dann werden wir darüber sprechen, was wir de facto wirklich alles geleistet haben. Und ich glaube, da ist der Zettel jetzt schon ziemlich voll.
Also herzlich willkommen, Herr Fiedler. Wir haben Ihre Stimme gehört und haben noch eine dritte, wie angekündigt. Da sage ich auch willkommen an Matthias Hauer von der CDU, im Essener Süden gewählt in den Deutschen Bundestag.
Hallo zusammen.
Ja, Ihre Einstiegsfrage, Halbzeit in dieser Legislaturperiode. Für 4 Jahre wird ein Abgeordneter ja gewählt. Jetzt sind 2 Jahre rum, die Ampel regiert und die CDU ist nach vielen Jahren in der Opposition. Spüren Sie täglich so Entzugserscheinungen, Regierungsentzug? Merkt man das?
Entzug spüre ich nicht. Dennoch ist es immer besser, wenn man selbst bestimmen kann und selbst gestalten kann und nicht in der Oppositionsrolle auf Kritik reduziert wird. Wir nehmen es sehr ernst, die Regierung zu kontrollieren. Und was sich sehr deutlich ändert, wenn man in der Opposition ist, dass erstens alle guten Vorschläge, die man einbringt, abgelehnt werden. Und zum Zweiten, dass man Informationen schlechter bekommt, indem man einfach Anfragen stellen darf, aber die dann unzureichend beantwortet werden.
Also ist schon Informationsentzug, so ein bisschen.
Das kann man
juckt's manchmal, ach Mensch, wenn ich jetzt da säße auf der Seite. Dann
es ist immer besser, selbst zu gestalten, als über sich das ergehen zu lassen.
Jetzt müssen Sie was über sich ergehen lassen, nämlich 3 Politiker im Radio Essen Studio. da gibt es den Steckbrief und da habe ich ja Fragen oder sagen wir mal die Überschriften und Sie können die dann ausfüllen. Vorher sei gesagt, Kritik oder Reaktion bei diesem Podcast ist natürlich zu erwarten und das nehmen wir auch gerne. Deswegen hier die Adresse für eure Fragen zu Hause beim Zuhören, egal wann ihr das hört und wo ihr das hört. Rückmeldung gerne an podcast@radioessen.de. So, die erste Rubrik. In Kürze verlangt, schon schwer für Politikerinnen und Politiker, die ja auch gern mal längere Reden halten. Also es darf nur eine Zeile ausgefüllt werden, akustisch also in wenigen Worten zu beantworten. Wir beginnen jetzt wieder, wir haben die Reihenfolge mal eröffnet, mit Kai Gehring. Am Schluss beim letzten Wort machen wir es dann umgedreht. Vollständiger Name.
Kai Gehring und den Boris verheimliche ich immer.
Achso, dann haben wir den nicht gehört. Aktuelle Jobbezeichnung.
Mitglied im Deutschen Bundestag und Diplom-Sozialwissenschaftler.
Kann man beides ja manchmal verbinden.
Und Ausschussvorsitzender.
Ja, da können wir später noch drauf kommen. Wann und wo geboren?
In Mülheim an der Ruhr. Das lag wohl am zweiten Weihnachtstag und dann ging es direkt nach Essen.
Wo aufgewachsen?
In Essen. Fischlagen.
Fischlagen, okay. Was gelernt? Sie haben es ja gerade schon gesagt, so vom Studium her.
Ich bin Arbeiterkind und der erste mit Abi und Uni in meiner Familie und habe dann in Bochum Sozialwissenschaften studiert.
Zahl der Ehen und der Kinder?
Bisher keine Ehe, 3 Patenkinder in festen Händen, sehr glücklich mit meinem Partner.
Haustiere?
Keine.
Größtes Hobby?
Schwimmen.
Okay, wo auch im Freien, schön im See oder eher in einem schönen, gewärmten Hallenbad? Oder im Pool zu Hause, ich weiß ja nicht, wie Sie so leben.
Jetzt haben wir aber alle Klischees durch. Nee, also kein eigener Pool, aber man trifft mich auch im Sommer durchaus mal im Grugerbad. Mhm.
Ihr liebster Ort im Essen?
Boah,
ich weiß nicht, leicht sich da zu entscheiden, ne? Aber...
Na, ich bin Rüttenscheider seit vielen Jahren und da habe ich so viele Lieblingsorte. Schwer zu sagen, aber irgendwie schönes Café auf
da, der Da, wo es einen guten Kaffee gibt.
Also. Ja.
Ihre größte Stärke?
Geduld und Zuversicht.
Und Ihr größtes Laster?
Ungeduld kann ich jetzt schlecht sagen, ne?
Sie können alles sagen, wir... Wir hören das
auch. Also es ist kompliziert, die Work-Life-Balance zu halten.
Okay.
Ab und zu ist weniger
zu
mehr.
Ja.
Ich glaube schon, ja.
Wie viel schlafen Sie?
Darauf achte ich sehr, dass ich genug schlafe. Ist aber in Regierungsverantwortung schwieriger als in Oppositionszeiten.
Das war jetzt ein bisschen typisch Politiker. Ich frage, wie viel schlafen Sie? Und es kommt jetzt keine Zahl, andere würden auch so 6 Stunden.
Ja, wenn ich jetzt 8 Stunden sage, sagen alle, boah, hat der so Zeit. Wenn ich jetzt sage 4 Stunden, ist der verrückt, der ist ja schlaflos im Ausschuss. Ja, genau. Also
konkret
irgendwo dazwischen. Ne? So in Sitzungswochen 6 Stunden und in Wahlkreiswochen gerne 7 bis 8.
Der Sebastian Fiedler von der SPD hat jetzt den Vorteil, dass er schon die Rubriken kennt. Aber da umso schneller und konsequenter gehen wir da durch. Sind Sie bereit?
Ich bin allzeit bereit.
Oh, vollständig. Er ist ja auch in der Regierung, da muss man das erwarten. Ne? Vollständiger Name?
Sebastian Fiedler.
Aktuelle Jobbezeichnung?
Ich bin Bundestagsabgeordneter logischerweise, bin kriminalpolitischer Sprecher meiner Fraktion und im Innen- und Rechtsausschuss unter anderem.
Wann und wo geboren?
Am 19.06.73 im schönen Herdecke an der Ruhr.
Und wo aufgewachsen?
In Wetter an der Ruhr.
Was gelernt?
Kriminalbeamter. Aber ich war in unterschiedlichen Funktionen innerhalb der Polizei schon tätig. Aber
haben Sie auch letzte Streifendienst angefangen und so?
Genau.
Ja. Also ein bisschen hochgewirkt und zusätzlich gelernt und dann waren Sie irgendwann...
Ich habe immerhin was gelernt, ja, in der Tat. Ja.
Da kommen wir später noch zu, Berufspolitiker und so, das haben wir noch. Dann waren wir bei Zahl der Ehen und der Kinder.
Ein Kind, danach eine Ehe, aber ich lebe in Trennung im Moment.
Okay. Haustiere?
Eine Hündin.
Größtes Hobby?
Sport, allerdings nicht mehr geregelt im Verein, weil das nicht geht, sondern insoweit Fitnessstudio.
Ihr liebster Ort in Essen?
Schloss Baalbek.
Ihre größte Stärke?
Puh, das ist schwer, das ist auch gemein.
Also, so.
Ja, weil das andere sagen sollen, finde ich. Ne? Also ich bin sehr begeisterungsfähig für unterschiedliche Themen, aber insbesondere natürlich, deswegen bin ich jetzt auch im Bundestag für die Kriminalpolitik.
Mhm. Und Ihr größtes Laster?
Mein größtes Laster, ich bin sehr begeisterungsfähig für unterschiedliche Themen und teilweise für zu viele.
Oder die falschen? Nein, aber
nein, die das falschen müssen ja nicht.
Okay, soweit der Steckbrief mit Sebastian Fiedler. Dankeschön. Jetzt kommen wir zu Matthias Hauer von der CDU. Jetzt haben Sie alles gehört. Jetzt können Sie eigentlich, ohne dass ich was sage, schon die Rubriken durchgehen. Ich helfe trotzdem. Vollständiger Name?
Matthias Hauer.
Aktuelle Jobbezeichnung?
Rechtsanwalt und Bundestagsabgeordneter, wobei ich als Anwalt zwar noch auf dem Briefkopf und auf dem Schild stehe, aber nicht mehr anwaltlich tätig bin. Ich konzentriere mich voll und ganz auf das Bundestagsmandat.
Wann und wo geboren?
Am 18.12.1977 in Hattingen geboren.
Wo aufgewachsen?
In Essen.
Was gelernt?
Rechtsanwalt und
Jura.
Hab nach dem Abitur Grundwehrdienst geleistet, Jura studiert. Referendariat gemacht, nebenbei in der Kanzlei gearbeitet, dann da als angestellter Anwalt angefangen, als Partner in der Anwaltskanzlei weitergemacht. Genau.
Jetzt nochmal persönlich, Zahl der Ehen und der Kinder?
Eine Ehe und ich lebe mit meiner Frau Claudia zusammen und die beiden Kleinen, mit dem einen habe ich gerade die Eingewöhnung in der Kita hinter mich gebracht oder hinter uns gebracht und der Kleine ist 3 Monate alt.
Da kann man ja immer noch gratulieren.
Vielen Dank.
Haustiere?
Haben wir nicht, das wäre auch schwierig, wenn ich 22 Wochen im Jahr in Berlin bin. Die sollen ja auch regelmäßig versorgt werden. Aber wir haben 2 Eichhörnchen im Garten, die ich ganz aufmerksam beobachte.
Auch so mal Nüsse hinlegen oder so?
Auf jeden Fall.
Ah ja, dann kommen die aber immer nah ran und machen ja auch mal Dreck, oder nicht?
Das ist wunderbar, ne? Das können die da ruhig machen.
Größtes Hobby, genau. Ich dachte, Hobby Eichhörnchen hätte auch gepasst, aber größtes Hobby?
Mein größtes Hobby ist natürlich die Politik und ich bin glücklich, dass ich mein Hobby auch zum Beruf machen konnte und habe auch vorher viele Jahre ehrenamtlich Kommunalpolitik gemacht und bin mir da treu geblieben.
Ihr liebster Ort in Essen?
Der Baldener See.
In welcher Perspektive, an welcher Stelle haben Sie dann bestimmt?
Als Naherholungsgebiet vor allem, aber ich schätze das auch sehr als Ort des Zusammenkommens, auch zum Beispiel des Sports und ja der Natur.
Und mehr auf der Seite Heising oder mehr so Kupferdreh oder
mehr so Staumauer. Regattastrecke.
Ah ja.
Und dann spazieren gehen.
Ihre größte Stärke?
Da würde ich mich dem Kollegen Fiedler anschließen. Begeisterungsfähigkeit, das ist, glaube ich, in der Politik wichtig.
Und Ihr größtes Laster?
Ja, Süßigkeiten und anderes, ungesundes Essen.
Mhm. Ich frage nicht weiter nach. Ich nehme an, das sind dann auch fettigere Speisen oder sowas.
Currywurst.
Aber sowas Ähnliches kommt gleich noch, denn ich habe noch die Entweder-Oder-Fragen. Da gehen wir jetzt schnell durch. Dann können wir wirklich einschätzen, wie gesund und auch sonst Politiker leben. Da können wir mit Ihnen anfangen, Herr Hauer. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Herr Gehring, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Herr Fiedler?
Espresso.
Da ist Espresso und bei Herrn Gehring viel, was heißt viel Kaffee? 2 Kannen am Tag oder haben Sie so eine Maschine, die dann immer?
Nein, ich bin jetzt auf 2 Tassen runter.
Oh ja, oh, das geht ja noch. Ich weiß nicht, wie groß die Tassen sind.
Riesig.
Ja. Herr Fiedler, Bahn oder Auto?
Das kommt darauf an, wo ich hin muss. Im Wahlkreis tatsächlich Auto.
Okay, sonst aber gerne noch Bahn.
Sonst gerne auch Bahn,
wenn sie fährt. Eine Bahncard 100 oder
ja, man muss schon mal so 3 Stunden zuschlagen, wenn man von hier nach Berlin will.
Ja, Herr Gehring, Bahn oder Auto?
Bei mir ist es Bahn. Ich habe seit über 20 Jahren kein Auto, deshalb auch immer nah dran, wenn Ruhrbahn mal wieder nicht fährt und ausfällt. Und ich bin froh, dass die Ampel jetzt 45 Milliarden zusätzlich in die Bahn gibt, denn da ist viel Infrastruktur einfach verrottet.
Herr Hauer, Bahn oder Auto?
Nach Berlin fahre ich in der Regel mit der Deutschen Bahn. Das funktioniert in unter 4 Stunden, wenn sie fährt, hervorragend. Im Wahlkreis bin ich in der Regel mit dem Auto unterwegs. Und ich würde mich freuen, wenn wir vor allem die Planungsbeschleunigung voranbringen. Und da ist ja jetzt lange Zeit nichts passiert.
Naja, das macht gerade die Ampel vorbildlich, ne? Also da ist in der Tat viele Jahrzehnte nichts passiert. Aber allein bei den Energienetzen und so und bei den Beschleunigungsgesetzen, die jetzt durchs Kabinett sind. Also das ist auf jeden Fall etwas, was ein Erfolg ist und das ist auch dringend notwendig für alle, sowohl in der Kommunalpolitik als auch im Land und Bund. Muss einfach schneller werden, dieses Land.
Es muss schneller werden, deshalb gab es auch vor einem Jahr etwa eine Zusage aus dem Bundeskanzleramt, dass man sich gemeinsam zusammensetzt bei dem Thema und seitdem ist nicht einmal dazu eingeladen worden. Eigentlich müssten da vor allem Bund und Länder zusammenarbeiten, aber da warten die Länder noch auf die Arbeit aus dem Bundeskanzleramt.
Merkt schon, jetzt wird spannend. Mit Bahn oder Auto habe ich was getroffen. Herr Fiedler, der Bundeskanzler ist von der SPD. Wann lädt er ein? Wann geht's los?
Wann lädt er ein? Was geht's los? Also mein Kollege Jan hat ja schon gesagt, es ist ja schon ganz, ganz viel passiert. Ich weiß gar nicht, ob das dann so vielen vorbeigegangen ist. Aber nach meiner Wahrnehmung ist bei der Planungsbeschleunigung schon einiges passiert. Also das lässt sich objektivieren. So einfach ist das.
Ich sehe, wir haben hier keinen Faktenchat und trotzdem kann jeder dann schon mal nachgucken und gucken. Außerdem merke ich mir manches und wer weiß, vor der nächsten Wahl kommen Sie wieder. Aber wir nehmen das mal so, spannendes Thema. Mal gucken, ob ich noch sowas, nein, ich möchte noch was Harmloses, Persönliches. Wir hatten das gerade, Fleisch oder Gemüse, Herr Gehring?
Sowohl als auch.
Herr Fiedler?
Gemüse.
Und Herr Hauer?
Beides.
Na, Sie haben ja gerade.
Ich esse auch Gemüse, so ist das nicht.
So, jetzt, wir sind in Essen. Jetzt muss ich doch noch mal fragen, auch eine schwierige Frage. Herr Hauer fängt an, Schalke oder Dortmund?
Rot-Weiß.
Das war nicht die Frage, aber Herr Gehring?
Ich schließe mich meinem Vorredner an. Interessiere mich aber nicht so stark für Fußball.
Handball?
Zum Beispiel.
Ja, dann ist es der Tusem, da habe ich keine Alternativfrage. So, Herr Fieler, Schalke oder Dortmund, legen Sie sich fest?
Komm, mein Vater war Schalker, ich selber habe vom Fußball echt keine Ahnung. Das ist auch ganz befreiend und total erfrischend. Hat übrigens auch den Vorteil, dass man dadurch bei Tippspielen häufiger mal gewinnt, wenn man keine Ahnung hat.
Zuletzt sind die Bayern rausgeflogen beim DFB-Pokal. Ich sehe Grinsen, Herr Hauer guckt ein bisschen traurig. Sie sind Bayern-Fan auch, oder?
Ich bin kein Bayern-Fan, aber ich spiele beim FC Bundestag mit. So. Insofern, da kommen alle Vereinsunterstützer zusammen, fraktionsübergreifend.
Was spielen Sie für eine Position?
Ich spiele defensives Mittelfeld, anders als in der Politik natürlich.
Also Defensive jetzt passt zur Opposition, obwohl angreifen müssen Sie schon, ja?
Das passt nicht zur Opposition, nein, sehe ich so. Aber da ist es jedenfalls gut, denn man muss nicht andere Menschen hassen, nur weil sie in einer Partei sind, sondern da kann man auch, wenn man mal zusammen Fußball gespielt hat und vielleicht auch mal in der dritten Halbzeit ein Kaltgetränk zusammen getrunken hat, kann man beim nächsten Mal ein Gesetz viel vertrauensvoller miteinander bearbeiten.
Herr Gehring, sind Sie im FC Bundestag?
Nein, ich müsste eigentlich da irgendwie so ein FC-Schwimmbad oder so aufmachen. Ja. Aber ich finde es super, dass es das gibt, dass es da auch Erfolge auf europäischer Ebene gibt. Und ich glaube, ob man jetzt Fußball spielt oder nicht, also Hass ist bei Kolleginnen und Kollegen sowieso kein Kriterium, sondern professionelle Zusammenarbeit und auch Kollegialität und auch Fairness über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg. Damit kommt man am weitesten, gerade wenn man für Essen und das Ruhrgebiet auch fraktionsübergreifend mal was rocken will. Dann hilft das nicht, wenn man da immer nur die Ellbogen ausfährt. Und Angriff ist auch nicht immer die beste Verteidigung.
Gibt's ein Schwimmbad im Bundestag für Sie? Oder müssen Sie immer erst irgendwo hinfahren? Oder irgendwo so im Keller?
Nee, gibt's nicht. Ist auch in Ordnung so. Und ja, es gibt aber auch öffentliche Schwimmbäder in Berlin.
Und Herr Fiedler, FC Bundestag oder andere Sportart? Oder gründen Sie noch einen Verein?
Nee. Es gab beim LKA immer so ein Turnier der Wirtschaftskriminalisten. Da haben die mich mal irgendwann 2 Minuten mitspielen lassen und festgestellt, der soll weiter seinen Kampfsport machen. Das taucht nicht.
Kampfsport.
Also das war ja so lange mein Sport. Ich war 15 Jahre Kampfsporttrainer. Das klappt aber jetzt nicht mehr, wie ich gerade schon sagte. Man kann nicht regelmäßig in irgendwelche Vereine gehen. Aber ich nutze jetzt so die Wahlkreisarbeit, um in unterschiedliche Sportarten hineinzuschauen. Und das macht wirklich wahnsinnig Spaß. Da tauchen ganz unterschiedliche Randsportarten auf. Zum Schwimmbecken gibt es tatsächlich jetzt eine Parallele. Ich habe nämlich neulich beim Unterwasser-Rugby mal 5 Minuten mitgemacht und habe festgestellt, wie viel Luft man da braucht, wenn man da auf 3,60 Meter unten erstmal anfangen will zu spielen. Das hat nicht so ganz geklappt, außer 2x Ball hin und her werfen. Aber es ist amüsant. In
der Tat. Also eine Grenzerfahrung. Und auch um abzuschalten von den ganzen Kopfarbeiten, ist es doch wahrscheinlich willkommen mal in Bewegung zu investieren.
Generell. Außerdem, ja, das ist auch etwas, was mir persönlich jedenfalls in Berlin nur dadurch gelingt, dass ich zu den Abgeordneten gehöre, die im Hotel schlafen in Berlin. Es gibt ja, viele haben Wohnungen dort vor Ort. So. Ich gehöre zu denen, die ein Hotel haben. Und das hat den Vorteil, sich morgens, bevor es losgeht, mit dem Fahrstuhl in den Keller fahren kann. Und da gibt es ein kleines Schwimmbad, 15 Meter, und eine kleine Fitnessbude. Ja, und das erhält
SPD.
Mir so ein bisschen die Gesundheit.
Im Hotel mit Pool. Aber ist kein
Schwimmbad,
ist
nicht Pool. Nee, da muss man schon wirklich baden.
Also im Adlon sind Sie jetzt nicht.
Nee, das können Sie vergessen.
Jetzt kommen wir mal, um kein falsches Bild von Ihnen entstehen zu lassen, das wollen wir nicht und wir machen das auch hier entspannt, um zu sehen, okay, wer ist das, der für uns im Bundestag sitzt, und bevor wir irgendwo auch nochmal hier auf Inhalte gehen, haben wir ein paar Auszüge und können ja auch nur so mal ein bisschen quer durchgehen, das ist klar, in einem Podcast 60 Minuten durch 4 Personen kann man sich ausrechnen, aber ich möchte mit Ihnen auch nochmal über Kommunikation reden. Wie bringe ich Politik rüber in Zeiten von Populismus und TikTok? Denn es ist ja eins klar, die Aufmerksamkeitsspanne wird immer kürzer, was wohl mit Multitasking, sozialen Medien und immer mehr Themen zu tun hat, die schon auf die Kinder einprasseln. Wie gehen Sie mit Verkürzung um? Also so ein Video-O-Ton von 15 Sekunden oder 30 Sekunden beim Radio-Interview, ich weiß, das nervt immer, kommt der Reporter, sagt so, das aber jetzt in 20 Sekunden schön schick fürs Radio. Können Sie damit umgehen, Herr Hauer? Sie sind schon lange dabei und haben das wahrscheinlich immer wieder erlebt, dass Reporter sagen, ja, aber kurz, und auch bei Talkshows oder Ähnlichem wird man doch immer wieder eingekürzt. Wie kann man Kommunikation auch in Kürze lernen und rüberbringen?
man gewöhnt sich auf jeden Fall daran, seine Informationen kurz und knapp zu präsentieren. Das ist, denke ich, in der Regel auch möglich. Und ich finde es wichtig, dass man in den sozialen Netzwerken auch als Politiker, gerade als Politiker von demokratischen Parteien, aktiv ist. Und Sie hatten ja gerade TikTok zum Beispiel genannt. Man kann ja davon halten, was man will und sagen, das ist ein chinesisches Unternehmen. Aber am Ende informiert sich ein Großteil der Jugendlichen über Politik bei TikTok. Insofern sollten wir, glaube ich, als Demokraten nicht denen, die populistisch verkürzen und extremistische Ansichten vertreten, denen dort das Feld überlassen, sondern sollten da auch Farbe bekennen. Und das mache ich auch.
Sie sind also bei TikTok auch vertreten, da kann man Sie finden, bei Instagram sowieso, bei Facebook auch?
Facebook auch, Twitter auch.
Twitter TikTok, X.
Instagram, genau.
Haben Sie schon mal überlegt, bei Twitter X, also X statt Twitter auszusteigen?
Da gilt das Gleiche, was ich zu TikTok gesagt habe, denn ich möchte da nicht anderen das Feld überlassen.
Ja.
Und ich sehe das sehr kritisch, was Elon Musk da macht. Dennoch ist jetzt, finde ich, noch nicht der richtige Zeitpunkt, um da auszusteigen. Ich beobachte das aber sehr kritisch.
Herr Fiedler, sind Sie auch bei all diesen Plattformen, die wir gerade genannt haben?
Nein, ich habe mich aus genau den Gründen, die Sie angedeutet haben, weil es ein chinesischer, oder weil der gerade schon angesprochen ist, ein chinesischer Konzern ist, der aus vielen, vielen Gründen, glaube ich, in der Kritik steht, da bisher gegen entschieden. Und für mich schlagen auch die Argumente nicht völlig durch. Nach dem Motto, überall, wo andere sind, müsste man jetzt auch selber sein, finde ich ein schwieriges Argument. Ich habe zum Beispiel auch immer Interviews bei Bild TV konsequent abgelehnt, weil es zu hetzerisch ist. Das handhaben viele anders, aber das muss jeder für sich selber sagen, wie er dazu steht. Aber ich finde bestimmte Formate, finde ich, da bin ich so ein bisschen Prinzipienreiter und das mache ich da nicht mit. Ich habe auch schon Mikrofon, wie heißen diese Dinger hier, die auf dem Mikrofon sind, das müssen Sie sagen, hier diese Schoner hier oder von Servus TV abmachen lassen und hätte sonst das Interview verweigert. Also das muss man sich halt überlegen. Ich finde, das gehört ein bisschen hört auch zusammen. Man kann nicht auf der einen Seite kritisieren, dass bestimmte Medien sich grenzwertig verhalten und auf der anderen Seite dann ihr Geschäftsmodell mitmachen. Insoweit habe ich auch bei Twitter häufig drüber nachgedacht, mich dort aber dagegen entschieden, mich da zu verabschieden. Aber ich bin, Sie hören das raus, auch in bestimmten Bereichen unentschlossen, weil ich gerade bei TikTok sehe, dass die AfD da eben tatsächlich sehr viel Raum gewinnt. Das ist ein Argument, das kann man nicht ganz vom Tisch wischen. Und also beides hat irgendwie Gewicht, finde ich.
Das Feld zu überlassen ist schwierig. Ich bin erstmal froh, dass Sie den Radio-Essen-Popschutz nicht gemacht haben.
Ja, gut, muss ich mal. Den kann ich ja nicht mal drauf machen, wenn ich Servus TV abmache.
Nee, das ist richtig. Aber ich weiß nicht, ob jemand von Servus TV zuhört, aber ja, das ist natürlich eine interessante Position. Jetzt wollen wir den Reigen voll machen. Herr Gehring, sind Sie bei diesen Plattformen vertreten oder bei einer lieber als bei der anderen?
Ja, ich bin bei fast allen Plattformen vertreten, jetzt auch neu bei Blue Sky. Das ist ja so ein bisschen die Alternative zu X. Mhm. Bei TikTok war ich in der Tat bisher sehr kritisch, weil es in chinesischen Händen ist. Aber am Ende geht's um die Frage Plattformregulierung. Und bei all diesen ganzen sozialen Medien die Frage, wo wird's unsozial, wo wird's hetzerisch, wo wird diskriminiert, wo sind Grenzen überschritten und was muss dann eben auch von den Anbietern getilgt werden, weil es strafrechtlich relevant ist. So, und das ist ein Riesenspannungsfeld. Wenn ich heute Besuchergruppen frage, wo informiert ihr euch über Politik? Das sind komplett andere Umfrageergebnisse als noch vor 10 Jahren. Und manche lesen noch eine Tageszeitung, viele hören noch Radio, aber auch unterschiedliche Sender.
Ja.
Und manche sind noch auf Facebook, manche klagen erstmal über den schlechten Internetempfang und so. Also deshalb, Zielgruppenansprache ist ein Riesenthema für uns alle, weil wir natürlich wollen, dass wahrhaftig informiert wird aus der Sicht des jeweiligen MdB. Und als Forschungspolitiker sage ich noch, ich mache mir Riesensorge, was künftige Wahlkämpfe angeht, was KI heute kann mit Deepfakes und kann man bestimmten Bildern noch glauben, ja? Wie wird der nächste US-amerikanische Präsidentschaftswahlkampf entschieden, ja? Und da ist einfach wahnsinnig viel möglich geworden und da braucht es auch gute Leitplanken, damit wir am Ende nicht immer häufiger die Frage haben, was ist eigentlich Wahrheit und was ist richtig?
Bilder genauso wie Töne. Spielt man mit oder blockiert man? Schwierige Frage natürlich. Würden Sie Servus TV ein Interview geben?
Ich hatte bisher keine Anfrage.
Es ist zwar nicht direkt, wenn ich jetzt frage, ich bin von Servus TV und Herr Gehring, wie sieht's denn aus? Morgen schönes Interview, morgens in unserer 7 Uhr Morning Show. würdest überlegen?
Dann würde ich mir das ganz genau angucken, ja. Aber ich habe auch schon gegenüber der Bild-Zeitung Statements abgegeben. Es ist genau die Frage, kann man seine eigene Position und die grüne Linie dann rüberbringen in einem Medium oder lässt man es von vornherein bleiben? Und ich bin auch eher dafür, die eigene Linie deutlich zu machen, aber man muss es vom Einzelfall abhängig machen. Es gibt manchmal Quatschanfragen, wo ich denke, okay, da muss ich mich als Ausschussvorsitzender nicht äußern, da kann ich nur bei verlieren.
Die Frage, die dahinter steckt, ist ja, wie erreicht man die Menschen? Häufigste Analyse nach verlorenen Wahlen war ja oft und ist oft, wir sind nicht zu den Menschen durchgedrungen. Und dann ist immer die Frage, was ist denn damit gemeint? Also wer ist denn nicht durchgedrungen und warum hat das nicht geklappt? Und ich kann mich erinnern, Herr Fiedler, Franz Müntefering, langjährig als SPD-Politiker und Vorsitzender und in verschiedenen Funktionen bekannt, hat seinerzeit sehr kurz und klar gesprochen. Das haben die Leute, glaube ich, immer gern und gut gehört. Warum wird das geschult? Kann man das nicht so ein bisschen nachlernen oder ist das nicht gut? War ja vielleicht etwas zu sehr auf den Punkt oder zu kurz?
Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so richtig das Thema ist, also ob es daran liegt, sondern ja. Ich glaube, es liegt daran, was wir gerade besprochen haben. Zu Franz Müntefering's Zeiten hatten wir keine Debatte über all die Plattformen, die wir gerade angesprochen haben. Die gab es schlicht und ergreifend gar nicht, sondern da wurde in einem viel höheren Ausmaß die Informationen aus den klassischen Medien bezogen und damit auch geprüfte Informationen, journalistisch verifizierte Informationen. Das Problem, was wir heute wir alle drei Abgeordneten jetzt mit Schulklassen haben, ist, dass wenn wir dort Debatten führen und dann die Frage stellen, wo kommt denn die Info her, dann haben wir eben andere Antworten als da. Deswegen geht es, glaube ich, gar nicht so sehr um die Kunst, möglichst die Information kurz zu packen. Ich glaube, das kann jeder Abgeordnete, weil er auch weiß, wenn er nur kurze Redezeit hat, stellt die Präsidentin sonst das Mikro aus. Also allein dadurch lernt man das ja schon. Es ist eher, glaube ich, die Frage der unterschiedlichen Plattformen und die Frage, an welchen Stellen sind eigentlich die Informationen verifiziert oder nicht und stimmt das eigentlich, über was man sich heutzutage so unterhält? Und ich glaube, würde mal sagen, wir hatten vor einiger Zeit in der SPD-Fraktion die Vorsitzende des Ethikrates da, die im Prinzip das Thema Desinformation und Falschinformation als das Thema Nummer eins in unserer Demokratie dargestellt hat. Deswegen ist es eigentlich ein Thema, was unsere beiden Berufsgruppen, die Hörerinnen und Hörer können sich ja vorstellen, wir stehen jetzt hier auf der einen Seite des Tisches und Sie auf der anderen Seite des Tisches, das verbindet die Fragen, die sich Journalistinnen und Journalisten stellen, genauso die wir uns stellen. Wie erreichen wir die Leute?
Vielleicht wie Robert Habeck, Herr Gehring, der ist ja jemand, der sehr, zumindest bisher, selbstkritisch und persönlich aufgetreten ist. Im Laufe der Zeit hat sich das schon ein bisschen gewandelt, weil da sind Fettnäpfchen vielleicht näher, wenn man dann auch schon mal persönlich was rausgibt. Heute hat auch er Staatsmanage, also jetzt, wo wir das hier aufzeichnen, hat Robert Habeck als Wirtschaftsminister 10 Minuten, ich glaube auch bei X, etwas gesagt, eine deutliche Positionierung zu der Nahostlage und dem Angriff dort, dem Terrorangriff und wie umgehen mit Antisemitismus. Sehr ernstes Thema, können wir später noch zu kommen. Aber ist das die persönliche Art und Weise, sagen wir mal, authentisch und glaubwürdig zu sein, wie Robert Habeck es ist? Steckt da so ein bisschen der Schlüssel?
Ja, es geht um Authentizität. Jeder hat seinen eigenen Style. Jede und jeder redet anders und das ist auch völlig in Ordnung. Müntefering stand dafür, der kann kurz. Robert Habeck hat einen ganz eigenen Stil und weil er nicht so redet wie ein in Anführungszeichen typischer Politiker, kommt er damit auch super gut an. Dieses Video zu Israel, Nahostkonflikt, was das innen- und außenpolitisch für uns bedeutet, ist sicherlich ein Paradebeispiel für eine Rede, die auch mir persönlich und vielen Menschen im Land aus der Seele gesprochen hat, zu dieser sehr, sehr schwierigen Situation, wo unsere Essener Partnerstadt Tel Aviv gerade in einem Kriegszustand ist. Und wir leben in einer Zeit von Krisen, Kriegen und Klimakatastrophe. Die Leute hören nur noch Krise, Krise, Krise. Und sowas auch mal einzuordnen und den Mut zu haben, trotzdem zu differenzieren, ja, und sich auch mal 10 Minuten Zeit für den Nahostkonflikt und Staatsräson, was heißt das für uns im Bund, aber auch in Essen vor Ort, das ist sehr wichtig. Und das ist mir ein so wichtiges Anliegen. Ich habe als Vorsitzender des Bildungs- und Forschungsausschusses jetzt auch zu der Frage, wie muss man eigentlich jetzt in den Schulklassen über dieses Thema miteinander sprechen, heute einen Gastbeitrag veröffentlicht, weil uns das ja alle umtreibt. Und auch da, jeder hat seinen eigenen Stil. Und wichtig ist, gehört zu werden und auch bei den Menschen zuzuhören, was sie bewegt. Das macht, glaube ich, wirklich gute Politik aus.
Bei Robert Habeck kann man sagen, das waren Millionen, die das schon am ersten Tag geklickt haben. Das heißt, das ist angekommen. Bei TikTok sieht man es auch, aber manchmal sind Leute nur 3 Sekunden dabei. Das sind schon Unterschiede. Herr Hauer, Sie sind ja nun viel auch bei den sozialen Medien, schauen, wie viel Sie ankommen, wie was geklickt wird. Haben Sie da Vorbilder? Also wir haben ja eben ja Herrn Müntefering und Herrn Habeck gehört, aber bei der CDU, mir fiel erst Wolfgang Bosbach ein oder Herr Röttgen oder doch Friedrich Merz, der ja auch mal zuspitzen kann.
Das sind alles Politiker der klaren Aussprache, das finde ich erstmal gut. Ich selbst möchte vor allem authentisch rüberkommen. Die Menschen sollen nicht mich für einen anderen halten, als ich eigentlich bin. Und deshalb versuche ich, so zu sein, wie ich auch normal bin. Ansonsten, das, was Robert Habeck gesagt hat, war ein Beispiel für gelungene Kommunikation zum Thema Israel. Ich hätte mir so ein Statement von unserem Bundeskanzler oder von der Außenministerin gewünscht. Wir haben ja einen großen Konsens im Deutschen Bundestag zum Thema Israel erzielt. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass das angekündigte Verbot von Hamas und Samidun nicht 3 Wochen gedauert hätte. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass wir bei der UN-Resolution, wenn es um Israel geht, da klar an der Seite von Israel stehen.
Die Verbote sind aber heute erfolgt und es muss ja auch rechtssicher sein. Bringt ja nichts einen Schnellschuss, dann dauert das irgendwie 3 Tage, dann landet das in Karlsruhe und Karlsruhe wird es kassieren oder so. Also schneller wäre schön gewesen, aber 3 Wochen ist jetzt auch nicht extrem lang.
Zumal man den Hörerinnen und Hörern vielleicht erklären muss, dass es nicht einfach eine politische Entscheidung ist, sondern dass im Vorfeld Ermittlungsbehörden ganz viel Arbeit zu investieren haben, damit das eben auch rechtssicher ist. Das heißt, jeder, der jetzt kritisiert, das dauert zu lange, kritisiert im Ergebnis die Ermittlungsbehörden. Die hätten da die Hände in den Schoß gelegt. Also das ist natürlich Unsinn, sondern da gehört viel Arbeit dazu und viel Substanz, damit am Ende jetzt sozusagen dieses Ergebnis steht und darüber sollten wir jetzt, glaube ich, erstmal zufrieden
sein. Der Bundeskanzler hat vor 3 Wochen das angekündigt. Normalerweise kündigt man solche Verbote nicht an, weil Gelder beiseite geschafft werden können und auch Beweismittel vernichtet werden können. Eigentlich macht man solche Verbote rechtsstaatlich natürlich und dann verkündet man es.
Ja, das hat er ja auch erklärt, dass es in dieser besonderen Situation natürlich eines Signales nach außen und auch in der Außenpolitik bedurfte. Und es ist auch im Innenausschuss, das wissen Sie nicht, erklärt das deswegen im Innenausschuss in aller Detailtiefe genau so erläutert worden und abgearbeitet worden, nach entsprechenden Fragen auch der Unionsfraktion.
Wenn ich das noch kurz sagen darf, ich fand, es war ein starkes und wichtiges Signal, dass fraktionsübergreifend es eben eine gemeinsame Erklärung gab zum Angriffskrieg auf Israel, diesen Terroranschlag. Und daran sollten wir auch als demokratische Kräfte weiter festhalten, denn in den nächsten Wochen wird das weiter schwierig und wir müssen alles tun gegen die Eskalation.
Aber ich finde es jetzt gut, Sie drei, gerade bei diesem schweren Thema, aber ich denke auch bei jedem Thema, sind ein gutes Team. Opposition, Herr Hauer sagt, hätte man da nicht und eigentlich und so. Und Sie haben sofort auch fachlich für mich nachvollziehbare Antworten. Ich sage das jetzt mal so. Also ich finde, alles drei kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wie eben jetzt in klein im Brennglas, wie politische Arbeit auch funktionieren kann und die Rolle auch nachzuhaken. Ich weiß, Herr Hauer, Sie können jetzt noch das Thema weiter vollführen. Wir sind jetzt nicht im Plenum, aber ich kann mir das vorstellen, das ist schon sehr, sehr, sehr wichtig, wann man was sagt. Und wir waren ja beim Thema Kommunikation und wann kündige ich was an? Da haben wir natürlich schon, ich glaube auch bei Frau Merkel und bei vielen anderen im Vorfeld schon manchmal gesagt, das wäre früher oder später besser geworden. Wenn wir das jetzt vertiefen, kommen wir nicht zu vielen anderen schönen Themen, aber womöglich kommen wir zum Nahostkonflikt auch nochmal zurück. Außerdem haben Sie jetzt das Wort, aber nicht mehr als 1 Minute. Ich möchte schon mal wissen, wir sind jetzt in der Halbzeit, Legislaturperiode vor 2 Jahren, gut 2 Jahren wurde gewählt. Dann ging es hin und her, bis sich die Ampelregierung, die Koalition bildete. Wir wissen am Anfang mit diesem schönen Foto auch von den von FDP und Grünen Vertretern und ob es eine harmonische Ampel wurde, können Sie alles selber sagen, weil Sie haben 1 Minute Zeit. Jetzt sind Sie dran, um aufzuzählen, was Sie in den 2 Jahren Legislaturperiode seit der letzten Wahl geschafft haben in Ihrer jeweiligen Rolle mit der Partei, wie auch immer. Sie können sich das aussuchen, aber nicht länger als 1 Minute. Jetzt muss ich hier mein Handy nochmal starten, das ist alles live, sodass wir im Hintergrund am Anfang einen Ton hören und dann ist es auch ein bisschen Ihr Zeitgefühl. Genau, da geht's los und wir beginnen mit Sebastian Fiedler. Sie haben die Minute jetzt. Wie waren die letzten 2 Jahre Ihrer Folge?
Ich greife mal einen Teil heraus, den ich in meiner Vorstellung schon gebracht habe. Ich bin kriminalpolitischer Sprecher und ein großer Erfolg ist gewesen, dass ich in unserer Fraktion initiieren konnte, dass wir eine Querschnittsarbeitsgruppe Kriminalpolitik, die gibt es nur in unserer Fraktion, einrichten konnten. In der kümmern wir uns um schmutziges Geld, um Sanktionendurchsetzung und ein Thema, Kinderschutz, haben wir ein ganz großes Papier erarbeitet. Und ein Thema greife ich heraus, was ich im Wahlkampf schon thematisiert habe, Umweltkriminalität, drittgrößtes Kriminalitätsphänomen der organisierten Kriminalität, zweitgrößter Klimatreiber und zum Rückgang der Artenvielfalt. Da haben wir es geschafft, eine neue Stabsstelle beim BKA zu initiieren. Das ist ein Thema, was wir auch den Umweltbewegungen tatsächlich noch näher ans Herz legen wollen. Eines der bedeutendsten politischen Themen und eines der unterrepräsentiertesten. Das würde ich mal herausgreifen. Unter dem Gesichtspunkt der didaktischen Reduktion muss ich leider jetzt enden.
Jetzt ist die Klingel. Also Sie haben das sehr gut vom Zeitgefühl gemacht. Vielen Dank. Da war eine Menge. Herr Hauer, wir lassen die Regierung mal und diesmal haben Sie dann Möglichkeit, als Opposition nachher die Minute zu nutzen oder Ihre Erfolge aufzuzählen. Kai Gehring von den Grünen, auch für Sie eine Minute.
Ja, sind sehr krisenhafte Zeiten, was aber schon jetzt in der Halbzeit konstatiert werden kann. Wir haben die Energiewende hin zu Erneuerbaren erfolgreich aufgegleist, die Modernisierung der Einwanderungsgesetze geschafft und ich selber brenne ja für das Thema Chancengerechtigkeit. Und da hatten wir ein Quartett im Koalitionsvertrag verankert, 4 Milliarden mehr für Kitas, Startchancenprogramm, BAföG-Reform und Kindergrundsicherung. Alles ist im Gesetzblatt oder in der Mache und das ist wahnsinnig wichtig für Kinder, Jugendliche und Heranwachsenden, auch hier in Essen und im Ruhrpott, weil eben Schulen in benachteiligten Quartieren eine bessere Unterstützung brauchen. 20 Milliarden von Bund und Ländern in den nächsten 10 Jahren. Ich erinnere mich, wie ich das vor 2 Wahlperioden im Deutschen Bundestag beantragt habe, kam dann in den Koalitionsvertrag. Jetzt ist es Regierungshandeln und das ist das Tolle, wenn man gestalten kann. Und ich hoffe, dass damit die Bildungschancen auch hier in Essen besser werden.
Auch eine Punktlandung. Dankeschön, Kai Gehring von den Grünen. Damals waren Sie in der Opposition und wir hatten eine große Koalition von SPD und CDU. CDU, das ist das Stichwort, Matthias Hauer. Jetzt seit 2 Jahren in der Opposition. Was haben Sie in der Zeit, wir starten mal die Uhr, geschafft?
Ich will 3 Themen benennen. Zum einen SPD-Arbeitsminister Heil hatte aktuell vor, die Integration junger Arbeitsloser in den Arbeitsmarkt, da 900 Millionen Euro zu sparen. Da konnten wir durch auch ein Engagement der Zivilgesellschaft, zum Beispiel Demo vor dem Rathaus, Druck ausüben, damit das zurückgenommen wird. Punkt 2, Thema Bürgergeld, da konnten wir über den Vermittlungsausschuss erreichen, dass auch das Thema Fordern da weiterhin eine Rolle spielt, dass also nicht sanktionslos monatelang auch Arbeit abgelehnt werden kann. Und zu guter Letzt konnten wir zum Beispiel beim Thema Ukraine die Regierung auch dabei unterstützen und auch ein Stück weit veranlassen, stärker zu helfen, humanitär, aber auch durch Waffen. Und ich selbst konnte mir einen Blick dort in der Ukraine verschaffen, indem ich als erster Bundespolitiker einen Hilfskonvoi dorthin begleitet habe. Und das hat mich sehr stark geprägt.
Dankeschön, Matthias Hauer von der CDU. Wir kommen gleich nochmal dran, machen nochmal so eine Minutenrunde. Da klingelt's, also da waren sogar noch 5 Sekunden. Herr Hauer, sind Sie eigentlich auch mal so irgendwie zur Ordnung gerufen worden oder so, weil Sie zu lang geredet haben? Kommt das im Bundestag vor?
Zur Ordnung gerufen nicht. Allerdings kommt es schon mal vor, dass man ein paar Sekunden, bei manchen vielleicht auch ein paar Sekunden drüber ist. Dann kriegt man einen freundlichen Hinweis des Bundestagspräsidenten. Das ist aber durchaus Normalität.
Der oder die sitzt Ihnen immer im Nacken. Ne? Bundestagspräsidenten sind ja, die rufen von hinten dann schon mal so, Sie müssen jetzt mal zu Ende kommen, Herr Hauer.
Oder ja, so. Man hört es nicht immer selbst, wenn man dort so redet. Ach so. Im Mikro hört man es ganz gut, aber wenn man dort steht, nicht unbedingt. Insofern ist das nicht immer Unhöflichkeit, wenn man nicht sofort reagiert. Manchmal ist es auch einfach akustisch so.
Herr Gehring, ist Ihnen das schon mal passiert? Also Ordnungsruf wahrscheinlich auch nicht, das wüsste ich, aber das ist ja, glaube ich, schon,
oder? Ja, das wüsste ich auch, aber Zwischenrufe machen auf jeden Fall Spaß. Und ansonsten, Herr Kubicki ist da sehr streng, was Redezeiten angeht, vor allem, wenn er Feierabend haben will. Aber es ist ja kein Kriterium. Was gesagt werden muss, muss gesagt werden. Und so 10 Sekunden drüber ist, finde ich, bei 2 Minuten für sehr komplexe Fragestellungen dann auch nicht so kriegsentscheidend.
Sehen Sie, nicht nur beim Radio wird die Zeit beschränkt, auch im Deutschen Bundestag und von Herrn Kubicki, wie wir erfahren haben, besonders von der FDP. Aber gut, der Mann hat ja sonst auch durchaus mal eine lose Zunge. Jetzt kommen
ja, und verwendet es immer auf YouTube. Das ist auch eine Form der Selbstdarstellung, die er da produziert, ja, finde ich. Aber gut,
muss ja mal
jeder
gucken,
wie er mag.
So kommt die FDP auch in unserer Runde vorher. Jetzt haben wir nochmal Sebastian Fiedler von der SPD. Bei Ihnen stelle ich die Frage mal ein bisschen anders. Sie sind ja das Küken in der Runde. Ich sage das mal so, die anderen beiden Herren sind schon
vielen Dank.
Es geht um die Zugehörigkeit im Deutschen Bundestag. Die sind schon lange in Berlin als Abgeordnete und Sie sind seit 2 Jahren wirklich neu dabei. An was haben Sie sich nur langsam gewöhnen können im Berliner Politikalltag?
An die Entscheidungsfindungsprozesse. Also die sind in Teilen relativ komplex, um das freundlich zu formulieren. Und das ist etwas, was ich tatsächlich erst lernen musste. Ich habe ja vorher so ein bisschen Politik von der Außenlinie kennengelernt. Als Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, sowohl im Land als auch im Bund, habe ich ja mit den Parlamenten zu tun gehabt. Habe aber dann doch festgestellt, dass viele der Arbeitsverteilungen, der Verantwortlichkeiten, beispielsweise eine sehr hierarchisch organisierte Fraktion. Das sind so Dinge, die ich tatsächlich so in der Detailtiefe vorher nicht kannte. Und was Entscheidungsfindungsprozesse angeht, auch. Ich hatte das Vergnügen, auch schon in dieser relativ kurzen Zeit an einem Vermittlungsausschuss teilnehmen zu dürfen und so. Das sind Erfahrungen, bei denen ich, glaube ich, sehr viel gelernt habe schon in den 2 Jahren. Im Guten wie im Schlechten.
So welches Thema, welches Gesetz?
Es ging um das Hinweisgeberschutzgesetz, das sich in der letzten Phase dadurch auszeichnete, dass die Unionsländer insbesondere eine ganze Liste, ich glaube 14 Punkte aufgelistet hatten, bei denen sie weniger Hinweisgeberschutz wollten. Und die Ampel, übrigens ein ganz vorbildliches Ergebnis, man darf das ja heute, glaube ich, auch mal sagen, weil die Ampel ja ständig in der Kritik ist. Wir haben da mit den 3 Partnern herausragend gut zusammengearbeitet, muss ich sagen. Und auch das Ergebnis ist von allen wirklich vertreten worden. Und wir kommen auch mit dem Ergebnis des Vermittlungsausschusses jetzt klar. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Schutz für hinweisgebende Personen gewünscht.
Kann ich mir das so vorstellen, dass das sehr kompliziert ist und man das erst lernen muss, Herr Gehring? Hintergrundgespräche, Lobbyarbeit, Ausschussarbeit, das ist ja was, was man jetzt nicht in der Schule lernt, sondern das erfahren Sie wahrscheinlich durch Beobachten der anderen Kollegen und Sie sind wahrscheinlich nach so vielen Jahren, wie viel sind es jetzt, 16, 17 Jahre im Bundestag?
Ja, ich bin sehr glücklich darüber, dass ich 4-mal wiedergewählt wurde, ja.
Ja, also da sind Sie schon Profi. Gibt es da was Ihnen immer noch schwerfällt oder wo Sie sagen, das würde ich immer noch gerne anders machen oder sind Sie inzwischen voll im Politikbetrieb aufgegangen?
Also was wirklich brutal ist, sind die Arbeitszeiten. Mhm. Und das ist mühsam, sich daran zu gewöhnen. In den Sitzungswochen sind es 15 bis 16 Stundentage in der Regel. Und da reiht sich Termin an Termin. Es ist natürlich jetzt auch mit Ausschussvorsitz noch krasser geworden und mit der Regierungsrolle. Und da braucht man sehr viel Kondition. Und eben auch zu wissen, dass alles, was man sagt, verhetzbar sein kann potenziell und in allen Terminen sehr viel Aufmerksamkeit aufzubringen in Verhandlungsprozessen. Und ich stimme aber meinem SPD-Kollegen zu, die Ampel ist viel besser als ihr Ruf. Wir verändern wahnsinnig viel. Vielleicht ist das Reformtempo auch zu hoch, ja, wenn man das vergleicht mit den Wahlperioden zuvor. Und da kann man auf jeden Fall auf eine gute Zwischenbilanz zurückblicken und viele Veränderungen werden von Menschen aber eben erstmal als Zumutung empfunden. Und dass es auch Halt geben kann oder dafür sorgt, dass man in 5 Jahren sagen kann, das war gut, dadurch sind wir nicht zurückgefallen, sei es jetzt in der Innenpolitik oder bei den Chancengerechtigkeitsgesetzen oder eben auch bei Energiewende und Einwanderung. Das sind Reformen, die schon sehr, sehr lange anstanden und da fordern wir uns allen viel ab, weil dieses Land einfach in einem dynamischen Wandel ist und den gilt es zu gestalten.
Viel Arbeit, lange Arbeitstage und jetzt als Ampel, gut, dass da nicht alles glatt wird, läuft, habe ich schon oft mitgekriegt. Sie haben jetzt Beispiele genannt, wo es dann im Hintergrund eben auch gut zusammenläuft. Das glaube ich Ihnen auch, glaube ich, wird in jeder Regierung hoffentlich so sein, dass es eben auch mal fluppt. Ich glaube, Herr Hauer wird natürlich aus Oppositionssituation sagen, ich beobachte das ein bisschen anders, Sie sind seit 2 Jahren in der Opposition. Hat sich da was geändert? Ist das weniger Arbeit oder was ist da andere Arbeit im Deutschen Bundestag, wenn ich mal so in den Hintergrund leuchte?
Also erstmal ist eine Opposition in einer Demokratie auch wesensnotwendig. Insofern ist das eine wichtige Aufgabe, vor allem was die Kontrolle der Regierung angeht. Denn erfahrungsgemäß sind es eher die Oppositionsfraktionen, die kritisch nachfragen und die Regierungskoalition eher wohlwollend der Regierung gegenübersteht. Haben wir auch gerade in den Statements gehört. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, wenn man den Umfragen glauben kann, sieht die Arbeit der Ampel sehr negativ und kritisch. Dem schließe ich mich an. Allerdings hatten Sie gerade gefragt, wie die Arbeitszeiten aussehen. Ich habe vorher als Rechtsanwalt gearbeitet, war da selbstständig, habe zusätzlich ehrenamtlich Kommunalpolitik gemacht, auch ansonsten Ehrenamt gemacht. Insofern habe ich auch früher schon von morgens bis abends gearbeitet. Das ist jetzt nicht anders geworden und das ist auch in der Regierung aus meiner Wahrnehmung nicht anders als in der Opposition. Anfragen zu stellen oder auch Gesetzentwürfe zu schreiben. Wir haben mehr Anträge und Gesetzentwürfe gestellt als die Ampel insgesamt. Quantität spricht jetzt noch nicht für Qualität, aber am Ende heißt das, auch wir machen unseren Job und wir haben auch, wenn Ampelvorschläge gut waren, dem zugestimmt. Also sogar die Mehrzahl der Vorschläge der Ampel haben wir unterstützt, wenn sie unterstützenswert waren.
Gibt's was, wo Sie zusammenarbeiten aus Essener Sicht? Sie sind ja nun Essener Bundestagsabgeordnete. Es gibt noch einige mehr, auch von demokratischen Parteien. Eine Frau immerhin dabei, Astrid Timmermann-Fechter von der CDU. Dirk Heidenblut für die SPD ist noch im Wahlkreis 2 zum Beispiel gewählt worden. Wir haben auch AfD-Vertreter, können wir gleich noch drüber reden. FDP gerade keinen aus Essen. Aber sind Sie auch mal dass sie gemeinsam in eine Richtung gehen oder für etwas stehen und kämpfen für die Stadt Essen oder Großstädte?
Das ist so. Der nächste Termin ist morgen. Mhm. Unser Oberbürgermeister Thomas Kufen hat die Essener Bundestagsabgeordneten zum Gespräch eingeladen zu Themen, die für Essen wichtig sind. Das haben wir auch in der Vergangenheit schon so gehandhabt. Ich finde das auch gut, dass Thomas Kufen als unser Oberbürgermeister da parteiübergreifend die demokratischen Kräfte an einen Tisch holt, um in Berlin, ob Regierung oder Opposition, gemeinsam was rauszuholen. Denn bei vielen Themen geht es einfach um uns hier in Essen. Und ich sehe das jedenfalls so, dass wir da parteiübergreifend zusammenarbeiten müssen.
Geht Ihnen das auch so, Herr Gehring? Haben Sie eine Clique, eine Essener Clique, mit der Sie zusammen etwas erreichen?
Na, erstmal möchte ich Matthias recht geben, dass natürlich Opposition nicht Mist ist, sondern irgendwie der Acker, wo man nachher auch ernten kann. Ja, also wenn man selber Konzepte entwickelt in Oppositionszeiten, kann man es nachher im Regierungshandeln umsetzen.
Und Sie haben lange geackert.
Ja, und die Grünen waren auch mal auf allen politischen Ebenen gleichzeitig in der Opposition. Jetzt regieren wir im Bund, Land und Kommune und gestalten. Und da gucken wir natürlich immer, dass wir die grüne Linie halten und aber auch in den unterschiedlichen Konstellationen was für Essen herausholen. Und das habe ich eben bei dem Thema Bekämpfung der Kinderarmut angesprochen und Bildungschancen für alle. Ich würde mir das wünschen, wenn wir nochmal was gemeinschaftlich hinkriegen für die Entlastung der Kommunen, weil wir hier in einer bekanntermaßen finanzärmeren leben. Und das hat in der Vergangenheit mit Altschuldentilgungsfonds nicht geklappt. Wir entlasten die Kommunen durchaus, jetzt auch gerade massiv bei den Flüchtlingskosten. 21 Millionen mehr für Essen vom Land, was durchgeleitete Bundesmittel sind. Und da ist es ganz wichtig, dass wir uns zusammentun, damit eben Essen auch mehr in Zukunft investieren kann. Und das versucht die Ampel, das versucht die Landesebene und das ist für uns dann ja auch aktive Zukunftsgestaltung für diese Stadt.
Kai Gehring von den Grünen, jetzt frage ich Sebastian Fiedler mal von der SPD. Ich weiß noch, dass wir, also Sie kennen ja den Podcast Essen im Ohr schon, weil wir am Anfang kurz nach der Wahl Sie als Neuen im Zug interviewt haben. Es war auch sehr kurios und eine Politikwissenschaftlerin dabei. Jetzt sind Sie auch schon 2 Jahre, da haben Sie sich am Anfang an den Essenern orientiert oder sind Sie dann auf die anderen SPD-Abgeordneten getroffen und wurden eingeführt? Ja, und ja, sind Sie heute noch in Kontakt mit den anderen
Essener Vertreter? Das ist ja jetzt schon gesagt worden, das muss ich jetzt nicht wiederholen. Ich will noch etwas zusätzlich ergänzen. Es gibt noch Formate auf Ruhrgebietsebene, das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, in denen das gibt es sowohl auf SPD-Seite, aber es hat jetzt auch eine erste überparteiliche Zusammenkunft gegeben und die soll auch weiter ausgebaut werden. Und eines der bedeutendsten Themen, hat der Kai Gehring gerade schon angesprochen, ist in der Tat da die Altschuldenregelung. Das bin ich ja nicht nur für Essen, Borbeck, sondern auch noch für Mülheim zuständig, also eine der verschuldetsten Kommunen, schlecht nicht hin. Und was das im kommunalen Handeln bedeutet, kann man sich kaum ausmalen. Und deswegen ist das eines der Top-Themen, was wir, wenn ich eins nehmen sollte, was wir sozusagen im Verbund der Ruhrgebietsabgeordneten diskutieren, dann ist das sicherlich eines der prominentesten Themen.
Ja. Sie haben es gesagt, Essen-Mülheim ist Ihr Wahlkreis. Kai Gehring und Matthias Hauer sind für den Essener Süden
und Westen.
Und Westen gewählt, beziehungsweise über Liste, weil die Grünen haben keinen Direktkandidaten, der die Mehrheit hat. Das spielt ja bei der Direktwahl dieser Wahl, da hat man ja zwei Stimmen eine Rolle, sondern eben über die Liste. Aber Sie haben die gleichen Rechte im Bundestag, Sie haben nicht eine Stimme weniger oder so. Wer auch über Liste reingekommen ist, sind zwei ein AfD-Abgeordneter, der Stefan Keuter. Den habe ich heute nicht eingeladen, sage ich dazu. Wie ist Ihre Berührung mit AfD-Abgeordneten im FC-Bundestag? Spielen da AfD-Menschen mit oder eben in den Ausschüssen haben sie mit ihnen zu tun? Meidet man die? Spricht man mit ihnen offen und Klartext und sagt, das vermisst, wie du da zwischengerufen hast? Oder wie geht man mit AfD-Vertretern um?
Seit die AfD im Bundestag ist, hat sich da das Klima schon verändert. Ich persönlich habe den Eindruck, dass es der AfD darum geht, unsere Institutionen verächtlich zu machen, andere Politiker verächtlich zu machen. Man sieht, dass manche Wortbeiträge ausschließlich dafür im Bundestag inszeniert, produziert werden, um auf Social Media zu skandalisieren, auch vielleicht, wo gar kein Skandal ist, oder auch persönlich anzugreifen, um Kapital daraus zu schlagen. Ich denke, die AfD hat keine Problemlösungen. Herr Gauland von der AfD hat ja mal gesagt, je schlechter es Deutschland geht, desto besser geht es der AfD. Da ist ein Stück weit was dran. Die AfD hat keine Problemlösungen. Und dennoch sind die anderen Parteien in der Verantwortung, die Probleme, die andere Menschen sehen, zu lösen, damit man ihnen auch es leichter macht, nicht Protestparteien wie die AfD zu wählen. Und ich persönlich habe mitbekommen, dass die AfD sich immer weiter radikalisiert hat. Angefangen von Lucke mit Eurokritik immer weiter nach rechts und jetzt ganz rechts außen angekommen, und Rechtsradikale bis hin zu Nazis sind da nicht Hinterbänkler, sondern sind da in vordersten Funktionen. Insofern sind die dort politisch mitmachen, zumindest Personen, die mit Rechtsradikalen gemeinsame Sache machen.
Also ich höre raus, so in der Kantine mal ein lockeres Gespräch oder in der Tiefgarage ist eher nicht möglich, wenn man gleichzeitig sagt, okay, da kommt jemand aus dem deutlichen rechtsradikalen Spektrum.
Mit Personen solcher Gesinnung will ich schlichtweg nichts zu tun haben. Und bevor ich irgendwas mit der AfD zusammen mache, würde ich eher aufhören, Politik zu machen.
Aber es sind ja nicht alle gleich, Herr Gehring. Gibt es einige, mit denen man doch mal nett geplaudert hat? Oder ist das so, ist sozusagen die Brandmauer, die man auch für sich setzt in so einem Bundestag?
Also als Ausschussvorsitzender muss ich erstmal bei mir im Ausschuss alle in ihren Minderheits- und Mehrheitsrechten gleich behandeln. Ich habe jetzt gerade bei Matthias Hauer ein paar Mal genickt, weil das auch zeigt, dass es da so einen Konsens der demokratischen Kräfte gibt. Die Radikalisierung der AfD ist besorgniserregend. Und wenn Herr Höcke quasi Goebbels-Reden hält, dann ist das erschütternd. Da wird ja gegen Flüchtlinge, Migranten, Jüdinnen und Juden, gegen LGBTIQ-Menschen gehetzt und gerade auch wenn ich selber eine Rede gehalten habe zum Internationalen Tag gegen Queerfeindlichkeit oder so, wie massiv man da persönlich auch attackiert wird, das kann man nicht beiseite schieben. Ich kann da jetzt auch nicht sagen, das sind irgendwie übliche Kolleginnen und Kollegen, sondern die Kollegen, die hier stehen, sind politische Konkurrenten, mit denen man fair auch mal kooperieren kann, ja, oder zivilisiert streitet. Die AfD, es ist mein Gegner und die bekämpfe ich. Und mir ist wichtig, sie auch wieder zu schrumpfen. Und deshalb ist mir auch so wichtig, dass wir in den demokratischen Kräften nicht die gleichen Narrative benutzen. Und wenn Herr Merz meint, die Grünen sind der Hauptgegner, dann rufen wir zu Recht immer wieder, warum die Grünen? Warum nicht die Neonazis in den Parlamenten? Und da muss man, glaube ich, gemeinsam nochmal austarieren, wie man das hinkriegt und natürlich auch sieht, dass die AfD wächst, aber sie kann auch wieder geschrumpft werden. Das ist meine feste Überzeugung.
Da würde ich aber gerne einen Satz zu Herrn Merz dazu sagen, weil das nicht richtig zitiert ist, sondern er hat gesagt, die Grünen sind die Hauptgegner in der Regierung. Und das ist ein großer Unterschied. Natürlich sind die Hauptgegner der Union die Rechtsradikalen von der AfD.
Ja, wenn man dann Herrn Söder noch dazu nimmt, dann bin ich immer froh, dass hier in Nordrhein-Westfalen Herr Wüst der Ministerpräsident ist, der sich da eben auch anders und klarer zur AfD positioniert. Aber wir sollten ja miteinander das Interesse haben, dass man Probleme nicht aufbauscht, die vielleicht nicht so dramatisch sind, sondern ganz im Sinne, was eben gesagt wurde, die Probleme lösen und eben auch machbar das Ganze nach vorne entwickeln hier im Land und nicht so aufbauschen und dem Populismus weniger Chancen geben.
Herr Fiedler, Sie haben noch nichts gesagt, aber sind schon drängend
ja,
schon drauf.
Ich kann das ja auch insoweit ganz erfrischend erzählen, als dass ich die letzten Legislaturperioden ja nicht mitbekommen habe,
das
sondern
das
jetzt neu mitbekommen habe. Und ich diskutiere das immer, weil das Thema auch Gott sei Dank immer aufkommt mit Schulklassen. Das ist ganz erfrischend, auch erst in dieser Woche. Und wenn die den Bundestag besuchen, dann gucken die oben von diesen Besuchertribünen runter auf diese Sitze, die so wie Kuchenstücke angeordnet sind. Mhm. Und wenn man von oben guckt, ist das aus deren Perspektive ja der linke Teil, wo die AfD dann sitzt. Und dann kann man immer ganz gut erklären, dass alle wirklich demokratisch um das beste Argument streiten, um die besten Konzepte, die Regierung kontrollieren oder die Regierung verteidigen, bis auf dieses eine Kuchenstück, wo die Leute von der AfD sitzen. Und die unterscheiden sich auch nach meiner Wahrnehmung im Alltag auch hinter den Kulissen. Tatsächlich so. Es sind die, die zur Corona-Zeit sich wie die letzten, jetzt muss ich überlegen, dass ich keine zu dollen Schimpfworte über ein Äther jage, deppen ist das freundlichste Wort, die dann mit irgendwelchen bescheuerten Plastikmasken rumlaufen, sich an nichts halten, gegen alle Regeln verstoßen, die im Ausschussalltag, im Innenausschuss ständig versuchen, irgendwie Sand ins Getriebe zu streuen und irgendwie die Tagesordnung torpedieren, die tatsächlich so ein bisschen sich wie die Kellerkinder verhalten im Arbeitsalltag und auch so dadurch natürlich behandelt werden. Und ich glaube, man muss zwei Perspektiven sehen. Auf der einen Seite muss man eben sehen, dass sie Teil der Erzählung sind, warum der Rechtsextremismus die stärkste Bedrohung der Demokratie ist, weil sie eben weil sie sozusagen die erste Staatsgewalt unterwandert haben. Sie versuchen das bei den Richterinnen und Richtern über die Schöffen. Sie versuchen die Presse zu diskreditieren und sie versuchen in der Exekutive, denken Sie an diese Skandale in Essen und Mülheim bei der Polizei. Sie versuchen alle Staatsgewalten zu unterwandern und das macht sich an zwei Punkten fest. Auf der einen Seite haben sie programmatisch inhaltlich nichts zu bieten. Wenn man mal genau hinguckt, sind sie sogar eine Gefahr für die innere Sicherheit. Und wenn sie sich einzelne Protagonisten angucken. Ich habe das in einer letzten Rede mal versucht, nochmal öffentlich zu machen. Bistron ist so ein Typen. Gucken Sie sich mal den Wikipedia-Eintrag an. Viel Spaß. Ne? Also da finden Sie Verbindungen zu Waffenfunden, Sie finden zur NPD Verbindungen, Sie finden intransparente Finanzströme und so. Im Prinzip hat jeder von den Mitarbeiterschaften, die wirklich im Hardcore-Nazi-Milieu unterwegs sind. Das heißt, das sind keine abstrakten Erzählungen, dass irgendwie die anderen Parteien die AfD schlecht machen will, sondern das sind irgendwie hardcore radikalisierte Typen, bei denen sich Wählerinnen und Wähler klar machen müssen, wenn sie die wählen, wen sie dann wählen und wen sie zur Macht verhelfen. Und da, glaube ich, müssen wir ungefähr jede Minute nutzen, um das auch zu erläutern und zu erklären, dass wir die nicht einfach diskreditieren, sondern dass sie wirklich eine ernstzunehmende Gefahr sind. Und das lässt sich manifestieren, lässt sich erläutern.
Lassen uns der AfD nicht zu viel Raum geben, aber Kai Gehring hat noch mal eine Ergänzung.
Also ich will selbstkritisch sagen, dass die demokratischen Kräfte und auch die Regierung muss besser performen, mehr erklären, ja. Und ich glaube, dass das auch Teil der Lösung ist. Wir müssen uns mehr zusammenraufen, um eben auch Menschen, die jetzt gerade verunsichert sind oder auch eine Denkzettelwahl planen, dann eben auch zurückzugewinnen ins demokratische Spektrum. Weil das hat auch die Stimmung im Hohen Haus wirklich an vielen Stellen massivst belastet. Wenn Sie mich vor Jahren gefragt hätten, ob wir die Geschäftsordnung ändern müssen, weil AfD-Mitarbeitende Waffen in den Bundestag gebracht haben, da hätte ich gesagt, Sie sind ja verrückt, das ist ja unvorstellbar. Aber genau das ist die Realität. Deshalb ist das so wichtig bei allem Trennen und bei allen Gemeinsamkeiten, dass wir die demokratische Kultur auch miteinander fördern und wir einfach als demokratische Kräfte insgesamt besser werden müssen, damit Menschen sich nicht abwenden.
Nimmt meine letzte Frage dazu eigentlich vorweg. Herr Hauer hat ja schon darauf hingewiesen, die Werte, die Zustimmungswerte zur Regierung sind ja nicht besonders gut, um es mal so zu sagen, profitiert aber nicht unbedingt die CDU als Opposition eben, sondern auch Protestparteien. In Bayern sitzt ja dann auch Freie Wähler oder jetzt kommt vielleicht noch das Bündnis Sarah Wagenknecht und so. Wie können die etablierten Parteien, die manchmal ja auch eben verächtlich schlecht gemacht werden, ne? Systemparteien und ihr macht alle das Gleiche. Wie können die sich dagegen aufstellen oder wehren? Also wir haben es gerade beantwortet, deswegen war meine Frage auch in der Richtung, aber Herr Hauer, das ist ja ganz wichtig, irgendwo die, das, was auch schon gesagt worden ist, die Sprache zu sprechen und nicht nur in Wahlkampfzeiten vielleicht zu dem Volk zu gehen, zu den Bürgern hier, ob in Essen oder an anderen Stellen im Internet. Müssen Sie da noch mehr machen?
Also erstmal, was die Ansprechbarkeit angeht, kann ich Ihnen sagen, ich bin rund um die Uhr ansprechbar, ob Wahl ist oder nicht.
Sie haben eine Internetseite, wie alle anderen hier Anwesenden auch. Man kann sie finden.
Sich gerne an mich wenden und wird feststellen, dass ich das genauso handhabe, ob vor der Wahl oder nach der Wahl. Und ich glaube, der Kern ist, dass wir die Probleme, die die Bürgerinnen und Bürger im Land konkret haben, lösen. Und da reicht es nicht, dass die Ampel erklärt, 16 Jahre Union, früher mal, ist an allem schuld, sondern ihre Politik erklärt und erklärt, was jetzt besser passiert und die Union Alternativvorschläge macht. Und dann können sich die Menschen aussuchen, ob sie aus dem Ampelspektrum jemandem die Stimme geben möchten oder von der CDU, CSU. Dann braucht es auch keine radikalen Protestparteien. Und diese Themen, ich glaube, die derzeit alle bewegen, übrigens unabhängig davon, wen die Wählerinnen und Wähler gewählt haben, das haben die Nachwahlbefragungen aktuell gezeigt, ist beispielsweise das Thema Migration, ist aber auch das Thema Inflation, die Preise explodieren. Und das sind Themen, da brauchen wir Lösungen.
Ich habe jetzt eben was übersprungen, aber ich möchte die Gelegenheit doch nochmal geben, Ihnen die Minute zu geben, was Sie denn in den nächsten 2 Jahren, die Legislaturperiode noch mit sich bringt, bis dann nächste Bundestagswahlen sind, wenn alles planmäßig läuft, was Sie da so anstellen werden, versprechen können oder vorhaben. Die Zeit ist begrenzt, also alle Gesetzesvorhaben werden nicht gehen, das ist klar, aber jeder bekommt wieder eine Minute. Jetzt habe ich nicht auswendig, wo wir eben angefangen haben. Ich glaube, diesmal nehmen wir Kai Gehring, dann Matthias Hauer, dann Sebastian Fiedler. Herr Gehring von den Grünen, Regierungspartei, in den nächsten 2 Jahren, was kommt noch auf uns zu? Die Zeit läuft, eine Minute.
Ich glaube, wir müssen es schaffen, in diesen sehr komplexen und schwierigen Zeiten Vernunft und Zuversicht beizubehalten und tatsächlich echte Probleme nachhaltig zu lösen. Es ist ein Riesenspannungsfeld. Ich wünsche mir, dass wir es schaffen, noch mehr in Zukunftsinfrastrukturen zu investieren. Ich hatte Bildung angesprochen, aber auch die 45 Milliarden für die Bahn beispielsweise. Das ist eine beschlossene Sache. Entlastung der Kommunen steht noch weiter an. Und dass wir mehr tun für sozialen Zusammenhalt und für soziale Gerechtigkeit. Wir haben mit Kindergeld, Bürgergeld, Mindestlohnerhöhung, Wohngeldreform, beispielsweise auch mit dem Deutschland-Ticket einiges aufgegleist, was die Menschen im Portemonnaie merken. Und ich bin froh, dass jetzt die Inflationsrate auf dem niedrigsten Stand ist seit der Bundestagswahl. Man darf nicht vergessen, in jeder Wahlperiode gab es eine Großkrise, hier bereits in der 6. Woche mit dem Angriffskrieg Putins. Und dass wir durch den letzten Winter, besser durchgekommen sind als gedacht, ist auch Folge einer guten Energiepolitik.
Vielen Dank, Kai Gehring. Sie haben jetzt die Sekunden bekommen, die Sie vorhin zu früh waren.
Pardon.
Kein Problem. Matthias Hauer, ich starte auch hier die Minute. Was die CDU, diesmal in der Opposition, in den nächsten 2 Jahren angeht und vielleicht noch schaffen will.
Ich persönlich würde mir wünschen, dass wir gerade bei 2 Themen vorankommen. Das eine ist das Thema, was ich von meiner ersten Rede im Bundestag an schon vorgebracht habe. Das ist das Thema Entlastung der Kommunen von den Altschulden. Wir sind Milliarden verschuldet hier in Essen. Das drückt an jeder Ecke. Und deshalb müssen wir da entweder mit Unterstützung aus Düsseldorf oder mit Unterstützung aus Berlin, am besten beides, das endlich lösen. Wir haben in der letzten Legislaturperiode zum Beispiel mit der Entlastung der Kosten, bei der Kosten der Unterkunft allein 60 Millionen Euro Jahr für Jahr bleiben dafür mehr in Essen. Und so einen Schritt müssen wir weitergehen. Jetzt mit der Altschuldenlösung. Und abschließend müssen wir das Thema der irregulären Migration auch in den Griff bekommen. Da haben wir sehr stark steigende Zahlen. Der Bund unterstützt die Kommunen nicht ausreichend. Wir müssen vor allem den Zuzug so begrenzen, dass wir hier auch unsere Aufnahmefähigkeit nicht überstrapazieren.
Punkt. Vielen Dank, Matthias Hauer von der CDU. Sebastian Fiedler konnte aufmerksam zuhören und sich die eigenen Worte bilden, wobei sie alle schriftreif sprechen. Das ist ja eine der fast Voraussetzungen. Wir reden gleich nochmal kurz über Nachwuchs, was man können muss, um in den Deutschen Bundestag zu kommen. Sebastian Fiedler von der SPD. Regierung, Kanzlerpartei, wie man immer so schön sagt, ihre Minute läuft. Was passiert in den 2 Jahren noch? Welche Erfolge werden Sie noch?
Ich konzentriere mich vielleicht auf meine eigenen Themen, nämlich die der Kriminalpolitik, die auch deswegen von Bedeutung sind und die auch deswegen mit den AfD-Themen zusammenhängen, weil sie im Prinzip viele Ängste der Bevölkerung eben thematisieren. Und da müssen wir weiter dafür Sorge tragen, dass die Bevölkerung versteht, dass wir dem Grunde nach die Sicherheit in Deutschland im Griff haben und dass wir dort neue Prioritäten setzen müssen. Es ist an der Realität, dass auch in den Ländern, bei den Länderpolizeien, die kriminalpolizeilichen Dienststellen absaufen. Das ist auch in Nordrhein-Westfalen eben ein Problem. Und deswegen gehen wir in den nächsten 2 Jahren noch an das Strafrecht heran. Wir werden in bestimmten Bereichen das Strafrecht reduzieren, in anderen Bereichen konzentrieren müssen. Ich gehe nochmal auf mein Wahlkampfthema, die Umweltkriminalität, ein unterrepräsentiertes Thema. Das geht eben nicht, dass die davonkommen. Und es geht auch nicht, dass wir nicht an das schmutzige Geld herankommen. Deswegen ist das ein ganz wichtiges Ziel. Wir brauchen ein neues Instrument. Da haben wir schon dran gearbeitet. Das gibt schon schwarz auf weiß, um schmutziges Geld besser einziehen zu können.
Ich merke, da ist Energie. Ich bin gespannt, was da noch umgesetzt wird und was Sie an Themen noch umsetzen werden. Eine wichtige Frage möchte ich tatsächlich noch klären. Wenn jetzt Menschen zuhören und sagen, also ist ja schön, ob ich Lokführer oder im Handwerk oder Jurist oder Sozialarbeiter werde, ich würde doch gerne in die Politik, das ist ja irgendwie toll, was die machen. Vielleicht können wir mal kurz sammeln, was wichtig ist, wie wird man Politiker? Nun gibt es die Berufspolitiker, die sind mit 16 schon in der Jugendorganisation und machen da Karriere und kommen dann später groß raus, vielleicht als Ministerin oder Minister. Aber wie mache ich das und lege ich das an, dass ich nachher erfolgreich Politiker sein kann? Gibt's einen Weg? Kann man was empfehlen? Braucht man Abitur?
Ich würde da nichts empfehlen, wenn Sie mich fragen würden, sondern ich würde das Einzige, was ich empfehlen würde, was ich auch bei Schulklassen immer tue, ist, dass man sich an den Stellen, wo man ein Faible hat, wo man eine Stärke hat, wo man Fähigkeiten hat, jetzt schon einbringt. Das kann tatsächlich sein, dass man im Sportverein Verantwortung übernimmt. Das kann sein, wenn man Musik macht oder im Tanzverein. Es können auch politische Jugendorganisationen natürlich sein. Es können die politischen Parteien sein, müssen sie aber auch nicht. Es können auch die Gewerkschaften sein, so wie es bei mir der Fall gewesen ist. Und dann kriegt man so ein bisschen ein Gefühl für Entscheidungsprozesse, weil ja nicht nur die Profi-Politiker, die dafür Geld bekommen, mitmachen bei der Entscheidungsfindung, sondern auch zum Beispiel große Nichtregierungsorganisationen, auch ganz kleine. Also im Prinzip sollte sich jeder und jeder bewusst machen, dass sie oder er die Möglichkeit hat, hier in Deutschland was zu verändern. Und ich glaube, wenn man so das in sich trägt und dieses Verständnis so in sich trägt, dann entstehen manchmal Entscheidungsprozesse im Leben, die es dann ermöglichen, dass man sich vielleicht in Parteien auch so engagiert und sagt, da hätte ich jetzt Lust zu, entweder in der Kommune, im Stadtrat, im Landesparlament oder für den Bundestag irgendwie zu kandidieren. Aus Europaparlament nicht zu vergessen, da steht ja nun auch dem kurz an.
Matthias Hauer, was und wen braucht die Politik?
Die Politik braucht Menschen, die Probleme lösen wollen, die brennen für ihre Themen, die sich begeistern können. Und die auch bereit sind, erstmal ehrenamtlich loszulegen. Für den Stadtteil, für die Stadt, für Land und Bund. Das kommt dann nachher automatisch. Ich glaube auch und argumentiere das auch gegenüber Schulklassen, wenn sie mich in Berlin besuchen oder wenn ich sie hier in Essen besuche, dass ich deutlich mache, sich ehrenamtlich zu engagieren, ist ein Wert an sich, der Gesellschaft auch was zurückzugeben. Das bereichert einen auch selbst, wenn man was für die Gemeinschaft tut. Nützt im Übrigen auch bei der späteren Berufswahl. Und wenn man am Ende was gelernt hat, wenn man einen Beruf ausübt, dann kann man diese Erfahrung ja auch ins Parlament einbringen. Ist im Übrigen aus meiner Sicht auch ein wichtiger Punkt, um dann unabhängig sein Mandat ausüben zu können. Denn wenn man auf dieses Mandat existenziell angewiesen ist, ist man vielleicht nicht so kritisch, als würde man auch in einem Beruf sein Lohn und Brot bekommen können. Und deshalb finde ich es wichtig, dass man auch ein Standbein hat, auf das man zumindest zurückgreifen könnte, wenn es mit der Politik mal nicht mehr so ist, denn es ist Verantwortung auf Zeit.
Haben ja nicht alle, aber wenn jemand noch andere Fachkompetenzen mit reinbringt oder Erfahrung, ist das nicht schlecht und auch weiß, dass das viel Arbeit ist und was durchhalten kann. Wir haben es von Kai Gehring ja auch gehört, das ist schon ein stressiger Job und kann in Sitzungswochen schon ein langer Job werden. Und ich habe es am Anfang gesagt, Sie hatten auch mal einen kleinen Schwächeanfall am Bundestagsrednerpult. Das war dann das bisschen zu viel, oder da muss man sehr aufpassen, wahrscheinlich als Politiker unter dem Stress.
Also das war mein erster Krankenhausaufenthalt meines Lebens. Insofern habe ich da mal einen Gang zurückgeschaltet in dem Moment. Da ist vieles zusammengekommen. Aber ich blicke da jetzt erstmal positiv drauf zurück. Es ist alles gut gegangen.
Machen Sie seitdem was anderes? Also anders irgendwie, so gewisse Dinge anders angehen, mehr trinken, mehr schlafen, keine Ahnung.
Ja, mehr trinken nicht.
Na, Wasser vielleicht.
Also auf jeden Fall versuche ich, mich mehr zu bewegen und auch stressresistenter zu sein. Das klappt ganz gut.
Und bei Kai Gehring, wir haben es ja vorhin schon gesagt, Work-Life-Balance klappt nicht immer so 100%. Wie sorgen Sie vor, dass es Ihnen nicht passiert, dass es mal des Guten zu viel ist? Haben Sie so eine? Und was würden Sie empfehlen, wenn man in die Politik gibt, das war ja unser Thema, und einfach sagt, okay, ich will Energie, ich will nur ganz viel erreichen und schaffen. Ich glaube, das Schwierige ist ja nicht nur die lange Arbeitszeit, die Sie erwähnt haben, sondern auch, dass man viele Ziele eben nicht erreicht oder dass es länger dauert, bis man da vorankommt. Haben wir auch von Herrn Fiedler gehört, der neu reinkommt und merkt, oh, da geht es aber noch viel hin und her, da wird man ungeduldig.
Ja, ich glaube, man braucht Mut, Zuversicht, Leidenschaft, auch Augenmaß und Frustrationstoleranz, weil eben manches länger dauert oder auch nicht so klappt, wie man das im eigenen Programm hat oder so. Ja, deshalb ist das, glaube ich, auch typisch, dass viele den Weg über klassische Ehrenämter in die Politik geschafft haben. Und ich kann das auch nur für meine Partei sagen. So Karrieristinnen und Karrieristen, die werden schon sehr kritisch beäugt. Also man muss schon auch wirklich beweisen, dass man für seine Themen und für die Zielsetzung brennt und auch eine gewisse Umsetzungskompetenz hat. Denn schöne Reden können wir alle schwingen, wenn wir uns anstrengen. Aber am Ende zählt das, was umgesetzt ist und was dann wirklich den Alltag der Menschen vor Ort verbessert. Und das ist eine Riesenkunst, das runterzubrechen. Und zum Ausgleich, den müssen wir irgendwie alle organisieren.
Ja, das stimmt. Ich habe gerade so, während Sie gesprochen haben, habe ich mich nochmal auf die Lage hier konzentriert. Wir haben zwei Regierungsvertreter, ne? SPD, Herrn Fiedler und Kai Gehring von den Grünen, die hier auf der einen Seite stehen. Dann kommt hier ein großer Tisch und dann kommt die Opposition, Matthias Hauer von der CDU.
Das ist aber ein runder Tisch.
Das ist ein runder Tisch. Ich meine, Sie können also miteinander reden und kommen ins Gespräch. Aber wenn Sie, Herr Gehring, jetzt auf die Seite von Herrn Hauer gehen würden, dann wären wir bei Schwarz-Grün. Das gibt's ja in NRW. Sollte das mit der komplizierten Ampel, wir haben viel über die FDP geredet, den klingeln die Ohren, nicht so richtig funktionieren, wäre das eigentlich auch noch eine Option?
Also mir ist wichtig, dass wir viele grüne Inhalte wuppen, weil Klimaschutz extrem wichtig ist beispielsweise und auch wirtschaftliche Entwicklung in der Kombination. Bin froh, dass wir in NRW erfolgreich regieren und auch hier in der Kommune. Und ich gehe davon aus, dass wir im Bund als Ampel jetzt 2 Jahre noch gemeinsam gestalten. Und das ist jetzt eine Zwischenbilanz. Das Zeugnis der Bevölkerung ist deutlich, und sich da zusammenzuraufen und jetzt eben auch die 2 Jahre zu nutzen. Einerseits das Reformtempo nicht zu drosseln, weil man andererseits nicht zurückfallen darf, das ist halt ein riesiges Spannungsfeld, weil wir müssen in diesem Land noch viel verändern. Das spüren wir an allen Ecken und Kanten, bei der maroden Schule oder der Brücke, die einzustürzen droht. Und da muss man halt jetzt einfach weiter ackern, und da geht immer das Land vor der Partei oder der Koalition.
Inhalte. Aber Matthias Hauer, bei Ihnen am Tisch, es wäre ja noch Platz, ne, auf der CDU-Seite.
Bei aller Sympathie für Kai Gehring als Person wären die Grünen der Letzte, den ich mir aus der aktuellen Ampelkoalition als Regierungspartner derzeit wünschen würde. Denn gerade bei den zentralen Themen empfinde ich eher die grüne Position als das Problem. Wenn ich zum Beispiel beim Thema Energieversorgung anschaue, wir hätten gerne die verbleibenden Kernkraftwerke länger laufen lassen, um eine Entlastung bei den Preisen zu erzielen, um weniger Kohleverstromung, was auch klimamäßig besser gewesen wäre, zu erreichen. Wir hätten beispielsweise auch das Thema sektorscharfe Klimaziele im Gesetz erhalten. Das hat die Ampel nicht gemacht. Das wäre auch gut fürs Klima gewesen. Insofern von der verkorksten Kommunikation beim Heizungsgesetz mal ganz zu schweigen, wünsche ich mir jedenfalls nicht die Grünen als Kooperationspartner auf Bundesebene.
Und Herr Fiedler, also wenn es reichen würde, ich meine, ist noch nicht zu Wort gekommen. Große Koalition hatten wir schon mal, hoch erfolgreich.
Also uns geht es darum, dass wir
ein bisschen Ironie drin jetzt natürlich
christdemokratische Politik umsetzen können. Mhm. Das gilt erstmal, und man muss anschlussfähig gegenüber jeder demokratischen Partei bleiben. Und das gilt in der Vergangenheit und gilt auch in Zukunft so.
Der Politikwissenschaftler Rudolf Korte hier von der Uni Duisburg-Essen hat vor 2 Jahren in diesem Podcast in Essen im Ohr übrigens gesagt, sein Tipp ist, dass die Ampel hält. Von daher können wir uns also gepflegt und in Ruhe auf den nächsten Wahlkampf vorbereiten, werden wir mit Radio Essen sicher auch begleiten und gucken, wenn Sie im Studio sind und vielleicht wieder Kaffee kochen müssen oder andere Sachen machen müssen, währenddessen wir uns über Inhalte unterhalten. Wir waren ja über die Berufszukunft, aber ich sehe schon, es ist vielfältig und man ist inhaltlich aufgestellt und Wahlen gewinnen ist ein demokratisches Prinzip. Ich bin sehr gespannt und habe jetzt aber noch die Kurzsatzrunde. Da wir die Zeit schon durch haben, kriegt jeder noch was einen anderen Satz. Ich fange an, Sie beenden und danach haben Sie auch noch ein Schlusswort. Also, Herr Fiedler, die Zeit, wann ich morgens am liebsten aufstehe, ist?
Unterschiedlich, je nachdem, ob ich in Berlin oder im Wahlkreis bin. In Berlin früher, hier später.
Herr Gehring, das Erste, was ich morgens mache, wenn ich ins Büro komme, ist?
Den Rechner und die Kaffeemaschine anknipsen.
Ach ja, die 2 Tassen Kaffee, ich erinnere mich, am Tag.
Dringend.
Herr Hauer, das passt jetzt auch zu dem, was Sie vorhin gesagt haben. Rot-Weiß Essen wird in der 3. Liga am Ende der Saison?
Ganz weit vorne stehen. Ich bin Optimist.
Aufstiegsplatz? Ganz weit vorne, oder? Sind die ersten 3 möglich? Ja, ja, ja. Warten wir ab. Gehen wir bei Herrn Fiedler wieder weiter. Wenn ich eine wichtige Sitzung leite, dann habe ich dabei bestimmte Gewohnheiten, wie zum Beispiel?
Habe ich nicht.
Nee?
Also, nicht, Sie sind mir nicht bewusst.
Ah, gut, dann werden wir darauf mal achten, wenn wir die Gelegenheit haben. Herr Gehring, der ÖPNV in Essen könnte noch besser sein, indem
Bund, Land und Kommune mehr investieren. Ich ein flammendes Plädoyer halte, Busfahrerin oder Busfahrer oder Straßenbahnfahrende hier in Essen zu werden. Mülheim sucht auch, ganz wichtig, denn neue Fahrzeuge ist das eine, aber am Ende braucht es jemand, der oder die am Steuer sitzen.
Ja, und die Finanzierung, aber das haben Sie gesagt. Herr Hauer, im Fahrstuhl oder auf den Treppen des Berliner Reichstags treffe ich am liebsten?
Liebe Kolleginnen und Kollegen, unabhängig von Ihrer Parteizugehörigkeit.
Ah, okay. Wer es liebt, der Ihnen gerne zuhört oder einen Kaffee bringt.
Es gibt nette Kollegen in allen demokratischen Fraktionen.
Digital, Herr Fiedler, digitales Arbeiten ist prima, aber ich selbst?
Ich tue das auch, am liebsten auf dem Tablet.
Aha. Herr Gehring, wenn ich mal was zu lachen haben muss, dann?
Dann gehe ich nicht in den Keller, sondern versuche auch die Ausschusssitzung humorvoll zu leiten.
Herr Hauer, mein politisches Vorbild ist?
Ich habe kein politisches Vorbild. Ich versuche authentisch zu sein und das ist das Maßgebliche.
Herr Fiedler, wenn ich auf Dienstreisen bin, dann am liebsten in Städten wie?
Brüssel.
Brüssel, also bei der EU wahrscheinlich.
Genau.
Ja, ja. Was da am liebsten, kennen Sie diesen Platz, wo es die Pommes gibt, die guten?
Es gibt auf jedem Platz fast Pommes in Brüssel, würde ich sagen.
Ja, ja, die Geheimtipps. Und Herr Gehring, nach einem anstrengenden Tag kann ich nur abschalten, wenn?
Ich noch einen Moment auf Couch chillen kann.
Herr Hauer, wie schalten Sie ab?
Am liebsten mit meiner Familie. Und Couch ist dabei schon mal ein guter Ort zum Beispiel.
Fernsehen, ja, nein?
Fernsehen gibt's auch. Ich schaue gerade aktiv die Schlümpfe beispielsweise.
Die Schlümpfe?
Der Große findet die Schlümpfe gut. Er ist Fan von Gargamel.
Ah, Gargamel.
Ja, deshalb habe ich auch beim gemeinsamen Vater-Kind-Laternen-Basteln eine Gargamel-Schlumpflaterne gebastelt. Ihm zusammen natürlich.
Wo sind, haben Sie dann eigene Aufnahmen oder wo laufen die im Fernsehen? Werden die irgendwo gezeigt?
Was wird gezeigt?
Die Schlümpfe.
Ja, ja, die gibt's im Fernsehen.
Naja, weil ich überlege gerade, wo ich bin. Beim Durchseppen habe ich die Schlümpfe nicht gefunden.
Netflix. Es soll aber nicht der Eindruck entstehen, dass ich den ganzen Tag Fernsehen gucke mit meinem.
Nein. Jetzt muss ich sagen, das war's schon. Das war der Podcast Essen im Ohr, eine Spezialausgabe mit 3 Bundestagsabgeordneten aus der schönen Stadt Essen. Das letzte Wort haben Sie ja gleich noch. Vorher erinnere ich an die vielen schönen anderen Folgen mit Interviewgästen. Ich habe schon gesagt, vor 2 Jahren haben wir ja den Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte von der Uni Duisburg-Essen gefragt, wie es mit der Ampelkoalition ist und viele andere wichtige Fragen. Er hat ja da ja gesagt, die hält. Ihr findet auch Vertreter von Rot-Weiß Essen, den Bischof, eine Domina und einen Klimakleber da, überall, wo es Podcasts gibt und vieles andere. Ja, wir haben über 90 Folgen, da ist alles.
Gut rein als Politiker. Ja,
genau. Ja, am Schluss entscheidet die Quote. Ich kann nachher sagen, wie viele Menschen das gedownloadet haben, aber das ist dann für alle drei, das sind die Ergebnisse. Ich weiß und wir wissen, dass es viele hören. Also wer mitreden oder sich beschweren will, wenn er es gehört hat und es ihm vielleicht nicht gefallen hat, kann sich auch melden unter podcast@radioessen.de. Lob nehmen wir natürlich auch gerne, Fragen auch oder Vorschläge, wen wir noch so einladen sollen. Mein Name ist Christian Pflug. Falls sich jemand also über mich aufregen will, auch gerne. Das nächste Mal planen wir eine spannende Folge mit der Kinomäzenin Marianne Menzer aus Essen. Da sind wir auch gespannt. Das Gespräch führen wir bald. Und das ist ja die Frau, die die Lichtburg und die Kinolandschaft in Essen vor dem, ja, kann man schon sagen, Untergang bewahrt hat oder jedenfalls zu in großen Teilen geprägt hat, zu Glanze geführt. Und jetzt kommen die drei Herren nochmal von CDU, SPD und Grünen mit dem letzten Wort. Wir haben uns vor der Sendung, vor der Aufzeichnung schon darauf geeinigt, wer anfängt. Das ist nämlich Matthias Hauer, Ihr letztes Wort.
Ja, erstmal danke, dass Sie zugehört haben. Ich möchte das mit einem Angebot verbinden, mein letztes Wort hier, nämlich gerne auf mich zuzukommen, ob Wahlkampf ist oder nicht. Spielt da keine Rolle, sondern ich bin immer für Sie im Essener Süden und Westen da und als Essener CDU-Vorsitzender auch für die ganze Stadt. Also wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne auf mich zu per Bürgersprechstunde, per E-Mail, per Telefon, Brief oder was auch immer Sie mögen. Ich bin gerne für Sie mit einem offenen Ohr da.
Man findet Sie, Matthias Hauer eingeben im Internet und dann kommt das schon. Kai Gehring genauso. Kai Gehring, Ihr letztes Wort.
Ja, auch ich freue mich über direkte Kontakte, ob das über Social Media ist oder die Open-Air-Bürgersprechstunde. Also wir sind alle ansprechbar in unseren Wahlkreiswochen und darüber hinaus jederzeit erreichbar, wenn es Fragen und Rückmeldungen gibt. Ansonsten lassen Sie sich nicht Jeck machen, bleiben Sie zuversichtlich in diesen verrückten Zeiten. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass man den extremistischen Rändern was entgegenhält und ja Demokratie stärkt und eben auch, wenn die nächsten Wahlen sind und die nächsten sind die Europawahl, dann wählen Sie demokratisch und gehen Sie wählen.
Kai Gehring von Bündnis 90 Die Grünen und das allerletzte Wort hat derjenige, der 2 Jahre im Deutschen Bundestag ist und wir haben ja auch Bilanz gezogen. Sie haben also das allerletzte Wort, Sebastian Fiedler von der SPD.
Ich möchte die Hörerinnen und Hörer ermutigen, sich einzumischen, Dinge kritisch zu hinterfragen und wenn sie sich informieren, vielleicht bei mehreren Quellen und vielleicht bei seriösen Zeitungen, Fernsehsendern oder gerne natürlich auch bei Radio Essen, das kann gar nicht so richtig schaden. Und vertrauen Sie nicht den einfachen Botschaften. In Zeiten, die wirklich schwierig sind, können Sie sich darauf verlassen, dass alle, die hier am Tisch stehen, sich wirklich den Hintern aufreißen dafür, dass es hier gut funktioniert in Deutschland. Und das kann ich auch für die anderen Mitglieder der demokratischen Parteien sagen. Die tun alle tatsächlich ihr Bestes und darauf kann man getrost vertrauen. Und insgesamt, wenn man sich mit anderen Ländern auf der Welt vergleicht, kann man dann doch froh sein, dass wir hier sind. Nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in Essen.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk mit Christian Pflug. Überall da, wo es Podcasts gibt.